Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zur 64. Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute geht es um die Themen Digitalisierung und Projektmanagement. Wir freuen uns, dass wir mit Martin Stern, einem Projekt- und Anwendungsmanager des DFB, also des Deutschen Fußballbundes, bei uns zu Gast haben. Und bei Anwendungsmanager sind bei mir gleich mal die Fragezeichen in der Vorbereitung aufgetaucht. Also wir werden heute im Podcast auch einige Begrifflichkeiten zu klären haben. Aber jetzt starten wir mal rein. Martin, leibend, dass du bei uns bist und schön, dass du Zeit genommen hast.
Grüß euch und hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und an der Stelle auch euch herzliche Gratulation zu 5 Jahren Kaffeehaustalk. Es hat für mich ein Paradebeispiel, ein Musterbeispiel, wie man seine Krise oder eine Disruption wie Corona nützlich, sinnvoll und wertstiftend nutzen kann.
Vielen herzlichen Dank, wissen wir sehr zu schätzen. Um aber gerechterweise den Fokus gleich wieder auf dich zu legen, wir stellen auch dich wie all unsere Gäste, unseren Hörern eingangs kurz vor. Martin Stern hat 2006 den Studiengang Projektmanagement und IT an der Fachhochschule des BFE Wien abgeschlossen, hat aber im selben Jahr auch seinen Weg im Sportbusiness eingeschlagen, genauer gesagt als Corporate PMO Administrator bei bwin, einem sehr bekannten Wettanbieter. Der Marke bwin blieb er 7 Jahre lang treu. Von 2009 bis 2012 war er unter anderem als Solution Manager für bwin tätig und von September 2012 bis März 2013 hat er sich als Integration Manager verwirklicht. Da werden wir dann in Kürze gleich darauf eingehen. Nach einem 4-jährigen Intermezzo bei den niederösterreichischen Bergbahnen in St. Pölten, in einer Zeit, in der er auch den MBA in Sportmanagement erfolgreich absolviert hat, hat es ihn dann zum SK Rapid verschlagen, wo er von 2018 bis 2022 als Projekt- und Digitalisierungsmanager bzw. als IT-Leiter alle digitalen Themen und Projekte verantwortet hat. Im Jänner 2023 ist dann der direkte Wechsel zum Deutschen Fußballbund erfolgt und am DFB-Campus in Frankfurt fungiert Martin aktuell als Projekt- und Anforderungsmanager und widmet sich neben anderen Tasks vor allem sehr intensiv dem Thema SAP. Jetzt irgendwas, das du noch hinzufügen möchtest oder alles prima?
Sehr umfassend, alles prima, Dankeschön.
Martin, du bist im idyllischen St. Egid im südlichen Niederösterreich aufgewachsen. Für alle Hörer, die die Ortschaft nicht kennen, 1779 Einwohner, also eine sehr kleine Ortschaft. Du hast dann viele Jahre beruflich und privat in Wien verbracht, wohnst mittlerweile in der deutschen Finanzmetropole Frankfurt. 3 sehr unterschiedliche Lebensräume.
Definitiv.
Gibt es in jedem Ort, in dem du gelebt hast, ein Lieblingscaffeehaus für dich?
Ja, definitiv. Sehr einfach ist St. Egid, Café-Restaurant von Gärtner. Frankfurt ist auch relativ einfach, Kaffee Zoller. In Wien wird es aufgrund der vielen Möglichkeiten schon schwieriger. Ich bin sehr gerne im 15. im Kaffee Grimhild.
Wo gibt es den besten Kaffee?
Puh, schwer zu sagen. Mir schmeckt es in den genannten Orten überall gleich gut.
Und welcher Kaffee darf es heute sein? Welchen dürfen wir servieren?
Verlängert schwarz ohne Zucker, bitte.
Kommt sofort.
Martin, während der Kaffee zubereitet wird und kurz bevor wir es wirklich sportbusinessmäßig auch inhaltlich angehen, noch eine kurze private Frage. Du hast sowohl während deines Studiums Anfang der 2000er, aber eben auch im Winter 2012-13 mehrere Monate in Indien verbracht. Bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich nicht gewusst, dass wir 2012, 2013 zeitgleich in Indien waren. Ich war damals mit Freunden in Indien und Nepal auf Hiking-Tour. Mich würde daher interessieren, wie war dein Eindruck von Menschen, Land, Lebensqualität, Kultur?
Ja, für mich ist Indien die Definition von ein Land der Gegensätze. Du hast zum einen punktuell unfassbaren Reichtum, aber in der Breite, in der Menge furchtbare Armut. Du hast landschaftlich extremst schöne Flecken, Regionen. Du hast da im Städtischen teilweise eine sehr schöne Architektur, sehr schöne Gebäude, aber du hast dann beginnend beim Müll und grundsätzlich immer auch der Armut sehr schierche Orte, vor allem auch die Großstädte. Ja, Stichwort Armut, das muss man auch aushalten, wenn man in einer indischen Großstadt wohnt, also insbesondere wenn man mit einer Rikscha zu einer Ampel kommt, also da weiß man ganz sicher, dass Kinder in Lumpen zukommen, dass verkrüppelte Menschen herumkommen. Ja, also die Facette, ja, wie gesagt, muss man aushalten. Ansonsten die Leute, ja, auch total gegensätzlich, total herzlich, extremst nett, dann natürlich auch Leute, die beim Weißen sagen, okay, da geht es jetzt nur um Geld, um Dollar, den können wir ausnehmen, was in gewisser Weise auch nachvollziehbar ist, aber auch schon sehr alte Frauen- und Familienbilder. Ja, und mit Indern zusammenzuarbeiten, also der kulturelle Unterschied ist schon sehr, sehr, sehr groß. Also man muss da, also geschlossene Fragen kann man eigentlich nicht stellen, weil man fast immer ein Ja bekommen wird. Ein Inder neigt dazu, dir zu sagen, das, was er glaubt, dass du hören möchtest. Also man muss immer sehr oft nachfragen, unterschiedliche Leute nachfragen. Ja, und ganz wichtig für Inder ist auch das Gesicht zu wahren. Sprich, direkte Kritik zu äußern oder so, es geht gar nicht. Ja, und du hast da gefragt, hinsichtlich Lebensqualität oder wie es sinngemäß, wie es wäre, dort zu leben. Also das kann ich mir auf Dauer nicht vorstellen, weil man lebt da als jemanden aus dem Westen oder jemand, der höheres Einkommen, oder aus unserer Sicht ein normales, aus deren Sicht ein höheres Einkommen hat, lebt und bewegt man sich eigentlich in gated oder closed communities. Also das ist von der Wohnung oder von der Wohnsiedlung her, in jeder Mall überall ist zuerst der Security. Autofahren kann man eigentlich in den Städten selber nicht, da hat man immer einen Fahrer, also man ist immer in seinen eigenen Blasen unterwegs und zum Beispiel Sport betreiben ist, so wie es wir in Europa kennen, so nicht möglich, also laufen gehen geht so nicht, weil es einmal viel zu Leid und Verkehr unterwegs ist, zweitens die Gehsteige in einem Zustand sind, wo du ständig aufpassen musst, wo du hinsteigst und wenn du an Tagesrennen gehst, kriegst du ein Problem mit den Straßenhunden. Also Sport kannst du eigentlich nur in so Art Country-Clubs betreiben oder im Fitnesscenter. Ja, also tolles Erlebnis, toll für befristete Zeit dort zu sein, aber man lernt dort auch die Vorzüge oder auch das Privileg eines Lebens in Mitteleuropa. Ja, genau.
Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Die Meinung deckt sich bei mir komplett. Bin irrsinnig froh, dort gewesen zu sein und weiß nie wieder hinzufliegen, ja. Weil es eigentlich es ist ein Adventure-Urlaub. Ja. Und insofern habe ich es hinter mir.
Und zum Thema Privileg, also eine Frage, die mich damals noch erstmal im Nachgang schon einige Wochen beschäftigt hat. Wie ist es dazu gekommen, dass wir das Glück haben, gegen die Statistik in Europa auf die Welt gekommen zu sein und nicht, was jetzt das viel wahrscheinlicher wäre, da irgendwo in Indien am Straßenrand. Und ja, das war schon auch eine sehr prägende Zeit.
Martin, lass uns die Zeit etwas zurückdrehen. Jahr 2004, du hast da ein Projektmanagementstudium am BFI Wien absolviert, das ist dem Ende zugegangen. Und hast da dort eine spannende Projektarbeit im Sportbusiness auch absolviert über 3 Semester. Und zwar ging es dort um die Wiener Stadtadler. Vielleicht kannst du uns kurz das Projekt beschreiben. Ist, glaube ich, nicht jedem geläufig. Und was so deine Learnings da daraus waren?
Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit einem ehemaligen Skispringer, Christian Moser, gemeinsam studiert habe. Der kommt aus der Ära Goldberger hat mit Goldberger und zwei anderen 94 in Lillehammer eine Prose gewonnen mit der Mannschaft. Der hat seinen Lebensmittelpunkt nach Wien verlegt, hat zum Studieren angefangen, zum Glück gleichzeitig mit mir. Und damals hat es im ÖSV Bestrebungen gegeben, den Markt Wien zu bearbeiten, zu erobern. Schröcksnadl war damals sehr gewohnt offensiv an der Arbeit, einen Skiweltcup nach Wien zu bekommen, beziehungsweise vor den Toren Wiens einen Skilift zu bauen mit einer Skipiste. Im Hintergrund, und eigentlich für uns der Auftraggeber war Toni Innauer, weil der damals, also Schröcksnadl hat mehr das Vermarktungspotenzial gesehen. Innauer hat gesehen, da sind im Umfeld 2 Millionen Leute. Da müssen wir lang durch Tirol, Salzburg und Kärnten fahren, damit wir so viele Kinder finden, die wir fürs Skispringen vielleicht begeistern können. Und hat dann gemeinsam mit dem Christian Moser ein Projekt aufgesetzt, um eben einen Skisprungclub in Wien zu gründen, Kinder dafür zu rekrutieren, einen Trainingsbetrieb aufzusetzen. Das Thema Material, Skisprungmaterial, was ja nicht ganz so einfach ist, auf Jahre hin abzusichern und was damals auch Ziel gewesen wäre, eine Sprungschanze in Wien zu bauen. Und ja, mit Ausnahme in dem letzten sind eigentlich alle Ziele erreicht worden und heuer, das sind ja inzwischen fast 20 Jahre später, gibt es auch den ersten Weltcup-Punkte für den Wiener Skiverband. Im Frauenbereich hat die Megan Watzak die ersten Weltcup-Punkte erreicht und war sogar vorerst als Ersatzspringerin bei den Nordischen WM in Oslo dabei.
Skisprungschanze hat übrigens auch mich beschäftigt und zwar einige Jahre später, 2011 muss das gewesen sein, ich war Clubmanager bei der Vienna und wir haben dieses wunderschöne Stadion mit dem Stadion Hohe Warte mit der Naturarena und da war der Christian Moser bei uns und wir haben gemeinsam geprüft, ob es nicht möglich wäre, so eine Sprungschanze in dieses Areal der Naturarena hineinzubauen. Hat dann leider schlussendlich nicht funktioniert, waren auch finanzielle Gründe vor allem ausschlaggebend, aber ja, das Thema dürfte der Christian Moser dann noch länger mit sich getragen haben.
Definitiv, das Thema Schanzen existiert ja bis heute. Es gab ja historisch 3 Sprungschanzen in den letzten 150 Jahren in Wien. Und ja, wie gesagt, damals haben wir auch mit der Hoffnung, dass Schröcksnadl mit einem Skilift was macht, der Versuch eben, also mehrere Pläne an mehreren Orten für Skisprungschanzen gegeben. Wir hatten zur Rekrutierung auch ein Sommer-Event mit einer mobilen, aber natürlich sehr kleinen Sprungschanze auf der Donauinsel. Und bis heute müssen die Athleten leider noch mit Zuschlag auspendeln, um dort ihre Sprünge machen zu können.
Aber auf jeden Fall eine lässige Geschichte, dass du quasi Geburtshelfer der Wiener Stadtadler warst. Du hast dann nach dem Studium 2006 bei BWin angeheuert. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was waren deine ursprünglichen Aufgaben dort? BWin, vielleicht für alle, die die Ursprungsgeschichte nicht kennen, aus Österreich heraus entstanden. War damals einer der Keyplayer am europäischen Sportwettmarkt und eine richtig große Nummer.
Ja, ich beginne mit meinem Motiv. Also BWin ist damals auch ganz groß ins Fußballsponsoring eingetreten. Das war so Brustsponsoring Milan, 60 Werder. Und ich wollte jetzt im Kontext Sportmanagement machen und war Ausschreibung, habe mich darauf beworben, auch im Glauben, dass Sportwetten total viel mit Sport, insbesondere mit Fußball zu tun hat. Habe dann relativ rasch gekannt, das betrifft die kleine Sponsoring-Abteilung, ja, das betrifft die Buchmacher. Ich war dann im ersten Abschnitt im Projektmanagement Office, sprich wir haben uns gekümmert ums Projekt Portfolio Management, um Projektstandards und Projektcontrolling und Berichte ans Management, ja, wie steht es um die Projekte.
Hast du Bestrebungen gehabt, Richtung Sponsoring Marketing zu gehen und dort näher dran zu sein am Fußball, am Sport?
Naja, war zu Beginn definitiv mein Motiv, habe dann aber relativ rasch erkannt, dass da die Türen eigentlich geschlossen sind für mich. Da ist auch viel mit externen Agenturen gemacht worden, also da ist intern auch gar nicht so viel passiert, wie man vielleicht geglaubt hätte oder wie ich geglaubt habe. Ja, genau darum habe ich das Thema dann früher oder später ad acta gelegt.
Das erste Mal, muss ich sagen, BWin im Bereich Sponsoring, Marketing im Fußballumfeld ist mir bewusst aufgefallen bei der WM 2006 in Deutschland. Da haben sie keine Rechte gehabt, aber haben starkes Guerilla-Marketing gemacht, mit fetten Autos in den Städten, Wettguthaben verteilt, hübsche Mädchen rundherum. Also die haben da Guerilla-Marketing vom Feinsten eigentlich betrieben Und einige der Promotoren haben dann auch einige Stunden hinter deutschen Gardinen verbracht. Aber das war so der erste Aufschlag, wo wir eigentlich bewusst mit Marketing aufgefallen ist.
Ja, wie du sagst, da österreichisches Unternehmen, das ist damals definitiv auch bahnbrechend war in einem damals noch nicht wirklich lizenzierten, regulierten Markt, hat ihnen dann auch zu juristischen Schwierigkeiten geführt. Genau.
Und Aufmerksamkeit. Und darum ist er gegangen.
Aufmerksamkeit, ja.
2009 hast du dann erstmals eine Führungsrolle übernommen. Um ein paar Schlagworte zu nennen, du warst verantwortlich für die BWIN Startseite, hast Stakeholder Management betrieben, Status Reports geliefert, aber auch internationale Projektteams geleitet in insgesamt 8 verschiedenen Märkten, respektive Ländern. Was hast du in dieser Zeit lernen können? Oder anders gefragt, gab es auch Challenges, mit denen du konfrontiert warst?
Ja, genügend. Definitiv das größte Thema war damals und das sehr aufregende, extrem internationale. Also BWIN ursprünglich, wie Lorenz gesagt hat, stammt aus Österreich, hat das Headquarter in Österreich, in Wien gehabt, mit einem Büro in Gibraltar, mit zugekauft einem großen Büro in Stockholm und dann in den einzelnen Ländern auch noch Landesorganisationen oder Landesbüros. Dann später durch den Merger mit Party Gaming von Party Poker, sondern weitere große Standorte dazukommen wie in London, Hyderabad, Indien und auch weitere. Und diese internationale Herausforderung, also diese Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Zeitzonen, das war schon ja, A, aufregend, B, herausfordernd. Und dann natürlich, wenn man für eine globale Marke, die ganz klar wirtschaftsgetrieben ist und auch sehr stark marketinggetrieben ist, das ist schon gerade als junger Mensch sehr aufregend und spektakulär und hat natürlich etliche Herausforderungen.
Weil du gesagt hast, von Marketing getrieben, ist das Marketing nur für Personen außerhalb des Unternehmens gemacht worden oder gab es da sowas Klassisches wie das Employer-Marketing heute, dass man dieses Sportsponsoring genutzt hat, um für die eigenen Mitarbeiter etwas zu machen?
Ja, es hat also Sportwahl gegenwärtig visuell im Büro, genauso wie sogenannte Action Days und so. Also da ist dem Unternehmen schon noch sehr viel dran gelegen, das Thema Sport ins Unternehmen reinzubekommen.
Du hast sehr viel dann vorher schon von Indien erzählt, von deinen Erfahrungen. Du hast ja deine letzte Zeit bei BWIN hast du dann am indischen Markt, also direkt in Indien verbracht. Was war da deine Aufgabe?
Ja, es ist damals gegangen also im Zuge des Mergers war dann die Entscheidung, dass die IT großteils nach Indien transferiert wird, beziehungsweise vor allem das ganze Backend. Sprich, es hat die große Migration von BWIN.com, beziehungsweise den Kunden dahinter gegeben und ich war als Angestellter von Wien entsendet für ein halbes Jahr nach Hyderabad, um da eben vor Ort das Projekt zu begleiten und für die Personen in Wien, weil die Projektleitung in Wien war, vor Ort die Person zu sein, die Brücken baut, die in der Kommunikation hilft, die vor Ort Probleme löst. Genau, das war für ein halbes Jahr und eben die Migration von BWIN.com mein Auftrag.
Ich weiß nicht, ob du mir das jetzt beantworten kannst, aber in Europa ist 75% der Wettumsätze bei den Wettunternehmen kommt vom Fußball. In Indien, nehme ich an, wird es sich anders darstellen mit Cricket etc. Hast du da Erfahrungswerte? Auf was wird dort gewettet?
Nein, Indien war per se aber auch kein Wettmarkt für BWIN, sondern da ist nur wie bei vielen Unternehmen, die Softwareentwicklung gewesen. Ja, also der indische Markt war aus Kundensicht wenig bis nicht relevant, beziehungsweise weiß auch gar nicht, wie da die Regulierung ist. Und ja, definitiv, Fußball spielt da kaum eine Rolle. Maximal Premier League, aber das Thema dort ist definitiv Cricket.
Was war das beste, schönste, größte Sportevent, das du dort live miterlebt hast?
Das größte jedenfalls, das Derby von Kalkutta. Also Fußball, wie gesagt, Fußball spielt ja eigentlich keine Rolle und ich weiß nicht, was der grundsätzliche Zuschauerschnitt in der indischen Liga ist, wird nicht sonderlich hoch sein, ich schätze mal ein paar tausend, wenn überhaupt, mit Ausnahme von Kalkutta. Stadion mit 120.000 Plätzen, bei dem Spiel, bei dem ich war, laut Medienberichte 100 bis 110.000 Zuschauer. Schon beim Reingehen hat mir einer gesagt, Sir, this is not the right place for you. Habe ich nur belächelt. Ja, das Stadion streng geteilt in zwei Bereiche. Die eine Mannschaft Mohun Bagan und East Bengal auf der anderen Seite. Und was schon ein bisschen irritierend war, dass die eigenen Fans auf die unteren Ränge Knallkörper und so geworfen haben, die ganze Zeit. Zum Glück bin ich ganz oben gesessen. Ja, irgendwann dann aber Spielunterbrechung aufgrund von Würfen aufs Spielfeld. Ein Spieler liegt blutüberströmt am Spielfeldrand. Ja, es folgt eine Unterbrechung, wo Gott sei Dank in den anderen Stadionbereich die Polizei einmarschiert. In einem Nicht-Angriffspakt sind dann die letzten drei Minuten der ersten Halbzeit fertig gespielt worden und dann hat man gewartet und gewartet und gewartet, ob die Mannschaft nicht mehr rausgekommen. War nicht der Fall. Ja, also ein denkwürdiges Spiel.
Naja, da geht dann eine Ära bei Wien ereignisreich zu Ende.
Definitiv.